Hörspiel Artmix. Ihr Audioguide durch den Diskurs zu Medien, Kunst und Wissenschaft.
Am Mikrofon Ralf Hohmann. Meine Kollegin Pauline Seiberlich und ich haben uns im Münchner Funkhaus mit Garcia Usonien und Luis Chudei Socchi getroffen. Beide hielten sich auf Einladung von Maus und Mars in der Stadt auf, im Zuge der Performance von Maus und Mars Spained Chords im Limbachhaus Juni 2022. Luis Chudei Socchi ist Professor an der Boston University und leitet dort die African American Studies. Er ist außerdem Chefredakteur der Zeitschrift The Black Scholar, einer der ältesten und wichtigsten Zeitschriften der Black Studies in den USA. Der Fokus seiner Forschung liegt auf den historischen und kritischen Beziehungen zwischen Technologie und Race. Beginnend in der Sklaverei bis zu heutigen technologischen Entwicklungen wie zum Beispiel der künstlichen Intelligenz. Garcia Usonien ist Professorin für Musik an der University of Oxford. Sie ist dort auch an der Lady Margaret Hall tätig, dem Oxford College, das als erstes Frauen aufgenommen hat. Die Komponistin, Musikerin und Wissenschaftlerin forscht über die Geschichte der elektronischen Musik genauso wie über akustischen Urbanismus.
Thank you for joining us today. I would like to ask you both a starting question, which is how you got into contact with Maus on Mars and what was it that initially caught your attention?
Luis, would you like to go first? You have a longer history.
Yes, I now have a pretty long history, it seems, with Maus on Mars. I was doing work with Hackawe in Berlin. They'd brought me out to do talks and different events over the years.
Ja, wir haben eine ziemlich lange Geschichte. Ich habe mit dem Haus der Kulturen der Welt in Berlin gearbeitet. Sie haben mich im Laufe der Jahre zu Vorträgen und verschiedenen Veranstaltungen eingeladen. Und bei einer Veranstaltung habe ich einen Text von mir gelesen, der How Long is an Echo heißt. Er wurde inzwischen vom HKW Verlag veröffentlicht. An dem Tag arbeitete ich mit der Klangkünstlerin Mariana Rosenfeld zusammen. Es war eine interessante Zusammenarbeit. Und am Ende kam ein sehr enthusiastischer deutscher Mann auf mich zu und sagte, er sei bewegt von dem, was ich zu sagen habe, und er wolle reden. Und wir kamen ins Gespräch, denn ich mag Enthusiasmus. Es stellte sich heraus, dass er der junge St. Werner von Maus on Mars war. Er stellte sich nicht als Mitglied von Maus on Mars vor. Wahrscheinlich dachte er, dass ich sie nicht kennen würde, weil ich in Amerika lebe. Tat ich aber, weil ich eine sehr starke Verbindung zu elektronischer Musik und experimenteller Klangarbeit habe. In diesem Moment wussten wir aber nicht, wer wir sind, und fingen einfach an zu reden. Und am nächsten Tag trafen wir uns auf einem Café und redeten weiter. Alles, was seitdem passiert ist, meine Arbeit mit Maus on Mars, mit Jan, mein Projekt, das ich in Nürnberg mache, die Arbeit mit Garcia, über die wir später noch sprechen werden, war im Grunde die Fortsetzung eines Gesprächs, das mit diesem sehr enthusiastischen deutschen Mann begann. Seitdem sind wir gut befreundet und nehmen viel Anteil am kreativen Leben des jeweils anderen.
And you, Garcia?
Yeah, I mean, in a funny way, my story is not that dissimilar.
Lustigerweise ist meine Geschichte gar nicht so unähnlich. Jan hat mich kontaktiert, um mir mitzuteilen, dass er eine Ausstellung im HKW mit dem Titel Sound of Distance mitkuratiert. Und er hat mich eingeladen, daran teilzunehmen. Ich wollte sehr gerne hingehen, hatte aber leider keine Zeit. Die Ausstellung klang faszinierend, genau mein Ding. Und Jan sagte, dass es in Berlin Leute gäbe, die mich gerne treffen würden. Ich war gerührt über diese Anerkennung. Und als ich das nächste Mal dort war, haben wir einen Kaffee getrunken und seitdem nicht mehr aufgehört zu reden.
Okay, thank you.
Thank you. So for the audience to get to know you guys a little better, I would like to start with a question for you, Luis, which is, so one focus of your work probably is the historical and the critical connections or parallels of technology and race. And you have stated in your little piece you wrote about the spatial jitter exhibit that the technology of sound is the most inclusive in comparison to visuals, for example. So why is that?
One of the reasons my work is about race and technology is because it is through sound technology from the beginnings of
Einer der Gründe, warum ich mich in meiner Arbeit mit Race und Technologie beschäftige, ist, dass vor allem schwarze Menschen seit den Anfängen der Tonaufnahme im 19. und frühen 20. Jahrhundert durch Klangtechnik in der Lage waren, sich mit technischer Reproduktion auseinanderzusetzen. Sie waren in der Lage, sich mit Maschinen zur Reproduktion von Klangspielen und Klangexperimenten zu beschäftigen. Niemand hat jemals die Beziehung der Schwarzen zur Musik infrage gestellt. Aber wenn man aufhört, die Beziehung der Schwarzen zur Musik als eine Beziehung der Schwarzen allein zu den Techniken der Klangwiedergabe zu betrachten, dann versteht man, dass die Verbindung Race, Technologie, in der westlichen Welt zuerst durch Klang hergestellt wurde, was sich dann auf der ganzen Welt ausbreitete. Also habe ich begonnen, Geschichte durch ethnografische Field Recordings zu betrachten, besonders in Berlin. Von ethnografischen Field Recordings bis hin zu dem, was wir früher Race Records nannten. Schallplatten, die das amerikanische Interesse an populärer Musik und aufgezeichnetem Ton und dem Grammophon begründeten. Und diese Geschichte verfolge ich einfach weiter. Ich finde es sinnvoll, mich mit künstlicher Intelligenz und digitalen Medien zu befassen und damit, wie Race unser Denken über Technik beeinflusst. Es fing also mit Race und Musik an. Aber letztlich geht es um Race in der Technik und in der Klangreproduktion, die, wie wir wissen, auch der Kern der Massenmedien ist.
So it really started with race and music, but it just is really ultimately about a race and technology. And sound reproduction, we know, is also the core of mass media.
And also you wrote that sound is the most inclusive because you can't see, because you can, yeah, basically not see anything. So you're not sure whether there's a person, a machine, what the color of the skin is, what this thing that is making the sounds or the person that making the sounds is about. So it's basically something that doesn't, yeah, create so many assumptions. And
yes, it is true that there's an old cliché in the world of sound, and I hate to bring it up because people listening will go, oh, we're tired of hearing that line.
Es gibt dieses alte Klischee in der Welt des Klangs, und ich schäme mich, das jetzt zu erwähnen, weil die Leute, die zuhören, bestimmt sagen werden, oh, wir sind es leid, das schon wieder zu hören. Dieses alte Klischee besagt, dass es so etwas wie Ohrenlieder nicht gibt. Wir haben Augenlieder, aber keine Ohrenlieder. Beim Zuhören haben wir also in vielerlei Hinsicht weniger Macht zu diskriminieren. Das ist für mich sehr wichtig, um Inklusion und Exklusion zu verstehen. Und wenn man es im Hinblick auf die Rassenpolitik betrachtet, ist es bemerkenswert, dass Menschen, die Sklaven waren und keinen Zugang zu irgendwas hatten, trotzdem Zugang zu Liedern und Klängen hatten und damit einen immens großen Einfluss auf die westliche Kultur in der Welt ausüben. Ich glaube nicht, dass sich damals jemand vorstellen konnte, wie groß dieser Einfluss wird. Und das geschah allein durch Klang. Deshalb bin ich davon so begeistert. Klang ist sehr inklusiv. Ich möchte natürlich nicht sagen, dass Klang perfekt ist und dass Klang die wunderbarste Sache der Welt ist. Aber weil dem Klang intellektuell und politisch weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird, haben wir so viel mehr Möglichkeiten.
Because there's less attention to sound intellectually and politically, there's more possibilities with sound.
Gazir Ozunian, you are high educated as a violinist. Does this classical background makes it easier for you to understand works like Spatial Chitter or the works of Maus on Mars?
Yeah, it's a nice question. So I was born.
Das ist eine gute Frage. Ich bin im Libanon in eine armenische Familie geboren worden, aber in Toronto aufgewachsen. Ich bin dort auf das Konservatorium gegangen und habe Geige studiert. Eigentlich habe ich mich erst später gefragt, warum ich nur die Tradition der westlichen Kunstmusik studiere. Warum spielen Armenier eigentlich nur die westliche Kunstmusik und nicht unsere eigenen traditionellen Musikstücke, die eine ziemlich reiche Geschichte haben? Nach diesem Studium ging ich an die McGill University in Montreal, in Kanada, wo ich meinen Bachelor- und Masterabschluss gemacht habe. Ich habe sowohl Geige gespielt als auch Musiktechnologie studiert. Damals war das ein sehr neuer Studiengang. Wir belegten viele Kurse in Naturwissenschaften, Physik und Raumakustik und sogar Fächer, in denen wir Programmierung künstlicher Intelligenz lernten. Und es war ein hartes Studium, denn die Noten hingen davon ab, wie gut man gegen andere Studenten abschnitt. Im Rahmen dieses Studiums habe ich auch Kurse zu elektronischer Musik belegt. Und das hat mir wirklich eine neue Welt eröffnet. Als ich anfing, elektronische Musik, zeitgenössische Musik zu studieren, spürte ich, dass das die Musik ist, die wirklich die Themen meiner Zeit widerspiegelt. Ich fühlte mich damit viel mehr verbunden und begann mit Geige und Elektronik zu experimentieren. Daraus entwickelte sich mein Interesse an Klangkunst und Klanginstallationen, an der Geschichte der Klangskulptur, an erweiterten Formen der Klangskulptur. Ich interessiere mich auch sehr für die Konzeptkunst. Sie findet wenig Beachtung, wenn es darum geht, den Kanon der westlichen Kunstmusikgeschichte zu schreiben. Ich war also genau wie Louis an der experimentellen Seite der Dinge interessiert. Ich denke, dass ein Stück wie Spatial Jitter, das sowohl musikalisch als auch räumlich ist, einen anderen Zugang zu dieser Welt bietet. Wenn ich also von Klanginstallation spreche, meine ich damit erweiterte Formen der Klangskulptur. Dinge, die mit der Ausprägung eines Raumes zu tun haben und verschiedene Räumlichkeiten und Dimensionen manifestieren. Es ist eine Tradition, die uns wirklich dazu einlädt, einen viel räumlicheren Ansatz zur Analyse von Klang zu verfolgen. Für mich war eine große Frage, wie können wir ein Vokabular entwickeln, um über den Raum zu sprechen?
So, that was a big question for me. How do we develop a vocabulary for talking about space?
I was saying that each time has its own music, its own sounds. And then in the 19th century, Spatial Jitter is played with violence.
That's interesting because, yeah, I think there were historical forms of spatial music in the African American tradition. Call and response is very much a kind of spatial.
Das ist interessant, weil ich glaube, dass es in der afroamerikanischen Tradition historische Formen von Raummusik gab. Call and response ist eine Art räumliche Artikulation von Musik. Und auch im 19. Jahrhundert wurde das schon praktiziert. Ich denke an den mittelalterlichen Gesang in Kirchen, wo die beiden Chöre sich gegenüberstehen und singen und eine Art von räumlicher Polyphonie erzeugen. Ich glaube also, dass die Menschen diese Art von räumlicher Geste schon praktiziert haben, bevor es die Technologien gab, die zum Beispiel in Spatial Jitter verwendet werden, um einen elektronischen Klang zu projizieren. Wenn ich eine kleine Anekdote erzählen darf. Ich war kürzlich in Armenien und besuchte ein verstecktes Kloster, das in einen Berg gehauen war. Wenn man hineinging, betrat man einen sehr kargen Raum mit Steinwänden. Da war etwas mit dem Nachhall des Raumes. Wenn man sprach, selbst ganz leise, zirkulierte die Stimme im Raum. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist fast wie ein Aufnahmegerät für die Stimme. Und wissen Sie, diese Art von Räumen bringt mich dazu, darüber nachzudenken, wie ein Klang einen Ort zu dem macht, was er ist. In diesem Fall zu einem heiligen, einem geheimen Ort. Es geht darum, welche Gefühle die Akustik erzeugt. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Teil vieler kultureller Traditionen. Aber erst in den letzten 20 bis 30 Jahren schenken Kulturtheoretiker und Historiker den akustischen Aspekten des Raums mehr Aufmerksamkeit.
But perhaps it's only in the last, you know, 20, 30 years that cultural theorists and historians are giving more attention to the sonic aspects of space.
Yeah, let's go from this ancient times, not really ancient times of a monastery, to the probably near future. You are also working as a composer, and I read that you have composed the music for sleeping and walking minds, for a sleeping audience.
Yeah.
What's that?
I often thought about how do we experience sound when we're asleep? And actually that came about from.
Ich habe oft darüber nachgedacht, wie wir Klänge erleben, wenn wir schlafen. Das ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich schon als Kind viele Konzerte besucht habe. Aber manchmal wird man dann müde und schläft während des Konzerts ein. Die Musik hört man aber immer noch. Sie hat immer noch eine Wirkung. Ich überlegte mir, wie ich als Komponistin damit spielen kann. Mein erstes Stück Stück, das die ganze Nacht dauerte, fand in Berlin in einem schwulen Kino statt. Wir luden die Leute ein, gegen Mitternacht zu kommen, um zu schlafen. Wir hatten ein Ensemble von Streichern und Schlagzeugern, die 6,5 Stunden lang spielten. Und es wurde auch ein Film projiziert. Es ging darum, einen Raum mit Menschen zu bespielen, die eine kollektive Erfahrung des Schlafens und Erwachens machen und Klänge in verschiedenen Bewusstseins- und Wachheitszuständen erleben. Die Frage war, stimmen ihre Erinnerungen überein? Kann man beeinflussen, wie sich jemand im Traum fühlt? Das von Ihnen erwähnte Stück Music for Sleeping and Waking Minds war eigentlich für MusikerInnen gedacht, die selbst schlafen und durch ihre Gehirnwellenaktivität eine räumliche Audiokomposition erzeugen, während sie die verschiedenen Stadien des Schlafens und Erwachens durchlaufen. Jedes Mal, wenn wir dieses Stück aufgeführt haben, habe ich die ganze Nacht die Signale überwacht. In diesem Stück geht es auch um Kommunikation, weil jeder Musiker eine andere Reihe von Klängen kontrolliert. Und man merkt, dass sie sich auch im Schlaf immer noch gegenseitig hören und auf Klänge, die sie hören, reagieren. Und manchmal wachen sie durch ein lautes Geräusch oder etwas Ähnliches fast auf. Aber dann werden sie wieder in den Traumzustand zurückgezogen. Immer wenn wir diese Performance machen, haben wir am Morgen ein Gespräch mit dem Publikum über ihre Erfahrungen. Und es gibt eine Menge Fragen.
I would like to learn more about your work as well. And I was interested in the project AAI, Anarchic Artificial Intelligence, which you did with Mouse on Mars in 2021. The album was released, and it is basically an artificial intelligence learning and talking and evolving within this album. And it is an artificial intelligence that learned speaking through your words, right? So maybe you could tell us a bit about how that worked and how that process was.
It began as a series of conversations. It involved Mouse on Mars and me.
Mouse on Mars, ich und ein Technikingenieurkollektiv namens Birds on Mars haben zusammengearbeitet. Renny Kedo und Derek Tingle haben den besagten Algorithmus entwickelt. Er ist das Thema des Albums AAI. Wie Sie schon sagten, geht es darum, dass der Algorithmus sich seiner selbst bewusst wird. Und er ist anarchisch, weil wir ihm nicht sagen, was er tun soll. Noch interessanter aber sind die Gespräche, aus denen die KI entstanden ist. Diese Gespräche nahmen Form an, als wir anfingen, uns über Siri, Alexa und andere beliebte Algorithmen oder Chatbots lustig zu machen. Die Frage war, warum klingen all diese Computer, die von den 1950er Jahren bis in die Gegenwart reichen, selbst in der Science Fiction, so maschinell und roboterhaft? Die Frage war für mich aber eher, warum klingen sie so weiß? Wie würde denn ein nicht weißer Algorithmus klingen? Das ist der Anfang des Projekts. Wie können wir einen Algorithmus schaffen, der nicht in den rassistischen Vorurteilen der westlichen oder sogar amerikanischen Technologiekultur verwurzelt ist? Ein Algorithmus, der von anderen kulturellen Perspektiven und Erfahrungen geprägt ist. Wie würde er sprechen? Ich habe das Team mit der Arbeit karibischer Philosophen und Theoretiker wie Edward Cuma Brathwaite bekannt gemacht. Der argumentierte, dass man, wenn man die Musik eines Volkes verstehen will, nicht die eigentliche Sprache, sondern den Dialekt, den Slang des Volkes verstehen muss. Ich dachte mir, was wäre, wenn wir einen Algorithmus erschaffen würden, der Slang statt konventioneller Sprache sprechen könnte? Gesagt, getan. Wir fingen einfach an und die Dinge wuchsen und wuchsen. Wir haben den Algorithmus mit Datensätzen gefüttert, die aus meiner Arbeit stammen. Insbesondere aus dem Buch, das ich vor ein paar Jahren geschrieben habe, mit dem Titel »Der Klang der Kultur«. Darin vollziehe ich die Beziehung zwischen Race und Technik von den Anfängen der Tonaufnahme bis zur künstlichen Intelligenz nach. Die karibische Philosophin Celia Winter schlägt in ihrer Arbeit vor, zumindest ist das meine Interpretation, dass man die Geschichte von Race verstehen muss, wenn man die Zukunft der Technologie verstehen will. Das bedeutet, die Sprache, mit der wir die künstliche Intelligenz und das künstliche Bewusstsein beschreiben, hängt damit zusammen, wie wir die Geschichte von Race verstehen. Nicht ohne Grund stellen wir an die künstliche Intelligenz folgende Fragen. Hat sie eine Seele? Ist sie intelligent? Können wir mit ihr Sex haben? Es gibt einen Grund, warum das dieselben Fragen sind, die man im 19. Jahrhundert den Sklaven und Schwarzen stellte. Meine Interpretation von Sylvia Winter lautet also, welche Gruppe wird die nächste sein, die wir unterdrücken oder ausgrenzen? Die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen, wird auf der Art und Weise basieren, wie wir mit der letzten Gruppe umgegangen sind, von der wir angenommen haben, dass sie keine Seele, keine Intelligenz, keine Handlungsfähigkeit hat. Das war also eine Frage, die ich in den Algorithmus und in die Geschichte von AAI einbrachte. Und dann ließen wir den Algorithmus diese Geschichte aus seiner eigenen Perspektive erzählen. Das Faszinierende an diesem Album ist, dass es immer noch Momente gibt, in denen ich es anhöre und denke, ich erinnere mich daran, wie ich das gesagt habe. Und dann fällt mir auf, dass das gar nicht stimmt. Der Algorithmus sagt es. Das ist faszinierend. Mouse on Mars haben vorgeschlagen, dass wir die KI einfach ihre eigene Selbstbestimmung erreichen lassen, dass sie ihre eigene Unabhängigkeit erreichen und ihr eigenes Selbstverständnis entwickeln soll. Und ich habe sie daran erinnert, dass das genau die Sätze sind, die über die Schwarzen im 19. und frühen 20. Jahrhundert gesagt wurden. Ich erinnerte sie daran, dass die einzige Art und Weise, wie wir mit der Technik umzugehen wissen, wenn sie ein Bewusstsein erlangt, was ich nicht glaube, aber um der Erzählung willen sagen wir das einfach mal so, dass die einzige Art und Weise, wie wir mit diesen Dingen umzugehen wissen, die alte Sprache der Race, des Geschlechts und Sex ist. Deshalb möchte ich ganz klar machen, dass wir mit diesem Album und mit meiner Arbeit nicht über Maschinen sprechen. Wir reden über Race und Geschlecht und Sex.
The only way we knew how to deal with these things is through the old language of race and gender and sex, right? And so I want us to, with that album and with my work, just make it very plain that we're talking about not machines, we're talking about race and gender and sex, period.
Yo, that's an intersection, no?
Yeah, race, exactly. Gender?
Yeah, it's
exactly.
An intersection.
And technology.
And technology. Yeah. And I think the next intersection, that's my question, the intersection between urbanism and spatial practices. Because here you are involved in a project called Sonorous Cities, which is an intersection between sonic urbanism and the critical spatial practices, which lead me to the question first, what is sonic urbanism? And then we can talk about what is a critical spatial practice. But first, what do you understand with the term sonic urbanism?
I suppose I came into this idea of sonic urbanism as someone who was.
Ich bin auf dieses Konzept des akustischen Urbanismus gestoßen, weil ich eine Person bin, die sich sehr für Sound in seiner Beziehung zum Raum interessiert, einschließlich des urbanen Raums. Die Stadtforschung hat historisch gesehen eine sehr visuelle Tradition. Wenn man an Bücher wie Kevin Lynch's Image of a City denkt, geht es darum, wie im Kopf Bilder von einer Stadt entstehen und wie lesbar diese Bilder sind. Es ist ein äußerst einflussreiches Buch in der Stadtforschung, das vielleicht 50.000 Mal zitiert worden ist. Viele der Werkzeuge, die ArchitektInnen und UrbanistInnen nutzen, sind visuelle Werkzeuge. Ich wiederum bin daran interessiert, Städte aus der akustischen Perspektive zu betrachten und die klangliche Dimension zu berücksichtigen. Eine der Wurzeln dieser Untersuchung war für mich das Leben in Belfast in Nordirland. Einer Stadt, die aufgrund der konfessionellen Spaltung zwischen den katholischen Republikanern und protestantischen Unionisten sehr stark segregiert ist. Ich habe fast 8 Jahre in Belfast gelebt und mir fiel auf, dass viele Klangkünstler Klang nutzten, um die räumliche Trennung dieser Gruppen zu untergraben. Klang ist unsichtbar, nicht greifbar. Etwas, das man in einem öffentlichen Raum einsetzen kann. Klang ist nicht leicht zu identifizieren und somit abzuschalten. Kürzlich habe ich eine Gruppe gegründet, die Leute aus dem Bereich Klang und aus den Bereichen Architektur und Stadtplanung zusammenbringt. Sie heißt Recomposing the City. Die Gruppe arbeitet an kritischen Interventionen in die Ausprägung von Raum. Und noch eine andere Stadt, nämlich Beirut, war für mich sehr interessant und wichtig, als ich darüber nachgedacht habe, wie sich kritische räumliche Praktiken auf akustische Weise manifestieren können. Das sind zum Beispiel räumliche Countersonics. Ich war auf dem Weg nach Beirut, wo ich geboren wurde. Ich war lange nicht mehr da, meine Familie verließ.
Countersonics? Yeah, so...
Das sind Klänge, die eine Alternative zu einer hegemonialen Erzählung darüber schaffen, was die Stadt ist und wie die Stadt gebaut, geplant, bewohnt und navigiert wird. Es gibt Künstler und auch Aktivisten, die sich in diesen Bereich einmischen. In Beirut gibt es zum Beispiel ein wunderbares Projekt namens The Silent Room. Es stammt von der Künstlerin Natalie Harp, die feststellte, dass die gebaute Umwelt in Beirut aufgrund der Ineffizienz der Regierung, was man in diesem Zusammenhang wohl zu Recht sagen kann, denn der Libanon ist in vielerlei Hinsicht ein gescheiterter Staat, dass die gebaute Umwelt geradezu ein Angriff auf die Bürgerinnen ist. Es herrscht eine Müllkrise und wo man hingeht, ist dieser überwältigende Gestank. Außerdem gibt es eine sehr starke Lärmbelästigung, die nicht geregelt ist. Und Natalie Harp dachte sich, dass es fast eine Art von Ungerechtigkeit ist, dass Menschen, die wohlhabender sind, dem Lärm entkommen können. Menschen aber, die auf der Straße arbeiten müssen oder in der Nähe der Straße oder an Autobahnen wohnen, sind dem Lärm ausgesetzt. Also errichtete sie ein zweistöckiges provisorisches Gebäude am Rande einer Autobahn in einer einkommensschwachen Gemeinde in Beirut. Man konnte es kostenlos betreten. Sie arbeitete mit einem Architekturkollektiv namens BUF zusammen, das den Raum akustisch dämmte. So konnte man die Stadt immer noch hören, aber in einer angenehmen Lautstärke. Sie wollte, dass die Menschen sich ihre Stadt auf diese Weise anders vorstellen können. Sie wollte den Leuten eine Vorstellung davon vermitteln, wie Beirut sein könnte, wie es klingen könnte, wie man es erleben könnte. Arbeiten wie diese haben mir gezeigt, dass Klang in der Stadt ein Zeichen für soziale Unterschiede ist. Die Klasse, ethnische Zugehörigkeit, Staatsbürgerschaft oder wo man lebt, bestimmen, welchen Arten von Geräuschen man ausgesetzt ist. Die Frage ist auch, welche Klänge werden wie verwaltet, kontrolliert oder überwacht? Beirut war für mich ein sehr interessantes Beispiel dafür, wie soziale Ungleichheiten in der Stadt hörbar sind.
You know, these kinds of social inequalities as they're audible in the city.
Yeah, I'm questioning the urban planning. You said it's always a visual tool or works with a lot of visual tools, but it's also, I think, a specific view. It's always the view from above to the ground. Yeah, so probably if you analyze, make an analysis based on sounds, then you also shift your perspective from above to more on a basic ground.
That's
isn't it?
Absolutely right. And in effect, the tools that we have for thinking about sound.
Vollkommen richtig. Die Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, um über Lärm in einer Stadt nachzudenken, sind so begrenzt, weil es historisch immer nur um das Management von Lärmpegeln und Lärmreduzierung ging. Die sogenannte Lärmkartierung. Sie ist entstanden, um Industrien, die Lärm produzieren, zu unterstützen, wie zum Beispiel die Bauindustrie oder Fluggesellschaften. Die Lärmkarten sind aber nicht auf das menschliche Gehör ausgerichtet. Was in den Karten abgebildet wird, spiegelt nicht wider, welche Auswirkungen der Lärm auf Menschen hat. Sie bieten keine qualitativen Informationen über den Lärm. Es geht nur um die quantitative Messung von Lärmpegeln. Die Frage ist also, wie würden Stadtplaner handeln, wenn sie über Klangqualität, Klangkulturen, Klanggeschichten in einem Raum und nicht nur über Lärmpegel nachdenken würden?
Think about sound differently if they're thinking about sound quality, sound cultures, sound histories in a space and not just noise levels.
Yeah, you did a research called, I think, Acoustic Cities, London, Beirut, the different acoustic conditions of London and Beirut. You said Beirut is very loud, it's a lot of noise pollution, and London is calm and white?
It's interesting because I think there is this sonic gentrification which is happening in many parts of London.
Das ist interessant, weil ich glaube, dass es eine akustische Gentrifizierung gibt, die in vielen Teilen Londons stattfindet. London wird für viele Menschen zu einer unbewohnbaren Stadt, weil es so teuer ist, dort zu leben. Viele der ehemaligen Sozialwohnungen, die vom Staat zur Verfügung gestellt wurden, sind jetzt privatisiert. Und viele davon werden von Leuten gekauft, die nicht einmal in London selbst leben. Und so werden vor allem migrantische Gemeinschaften verdrängt. Sie werden über das ganze Land in verschiedene Städte verstreut, was ein sehr schmerzhafter Prozess sein kann, vor allem wenn sie Familie haben, zu der sie dann den Kontakt verlieren. Die Immobilienpreise in London sind in den letzten 10 Jahren um rund 30% gestiegen. Wie kann das nun akustisch nachvollzogen werden? Das ist etwas, das eine meiner Forschungsgruppen im Stadtteil Brixton untersucht. Brixton hat eine sehr reiche Geschichte der Reggae- und Dub-Musik. Und gerade diese Musik wird nun als Marketingstrategie genutzt, um Brixton neuen, wohlhabenderen, meist weißen Bewohnerinnen zu verkaufen. Es ist eine Kommerzialisierung dieser Kultur. Es ist eine groteske Aneignung. Denn die Gemeinschaften, die diese Musik und diese Kulturen geschaffen haben, können es sich nicht mehr leisten, dort zu leben.
Because the communities who created that music and created those cultures could no longer afford to live there.
Thank you very much.
Yeah, you mentioned earlier that also the historical sound in spaces, and that's where I would like to come back to a project you are currently working on, Louis, which is in Nuremberg and in the Reichsparteitagsgelände, which is used in a way that there's a remembrance site, but also there's lots of events happening there that don't have anything to do with the history, which basically try to erase the history somehow as well. So could you tell us how, what your project is about and how it tries to make the space sound and also, yeah, come to life again and maybe just like reflect the history that happened?
Well, I won't say it's necessarily to make it come to life again, because we're not sure we want that to come to life
again. That's totally true. That was not very well put, but yeah.
Well, that project in Nuremberg, really, it just grows out of one of the sonic projects I do.
Das Projekt in Nürnberg ist aus einem meiner jahrelangen Klangprojekte hervorgegangen, bei dem es darum geht, mit Hilfe von Field Recordings historische Stätten zu erforschen. Insbesondere solche, die von Trauma, Gewalt, Rassismus, Vertreibung und so weiter geprägt sind. Was passiert, wenn wir die Stätte nicht einfach auslöschen oder ignorieren oder überbauen, sondern ihr einfach zuhören? Das habe ich nur für mich alleine gemacht. Aber weil ich Orte anhöre, die so historisch aufgeladen sind, hat das viel Aufmerksamkeit erregt. Und die Leute wollten wissen, was ich höre. Ich bin nicht besonders daran interessiert, etwas Bestimmtes zu finden. Ich will einfach nur zuhören. Ich hatte nie die Absicht, dass andere Leute mitmachen. Aber es hat so viel Aufmerksamkeit erregt, dass die Leute in Nürnberg mich gebeten haben, es auszuweiten und nicht nur das Reichsparteitagsgelände, sondern auch verschiedene andere historische Orte in Nürnberg anzuhören. Erst hatte ich kein Interesse daran, denn mein Schwerpunkt liegt auf der schwarzen Diaspora, Afrika, der Karibik, den Schwarzen in Europa und den Schwarzen in Amerika. Aber da so viel in meinem persönlichen Leben und in diesen Geschichten mit Völkermord und staatlicher Gewalt zusammenhängt, war es sinnvoll, Nürnberg zu hören. Ich habe einen Field Recording Workshop mit Jan von Mouse on Mars und seinen Studenten gemacht, weil er in der Stadt unterrichtete. Und es war eine bemerkenswerte Erfahrung, einfach nur zuzuhören und die Gebäude, die Räume und das Versammlungsgelände selbst klanglich zu aktivieren. Als ich dann gebeten wurde, wiederzukommen und eine größere Sache daraus zu machen, bekam ich die Möglichkeit, noch weitere Klangkünstlerinnen einzuladen. Einige aus Deutschland, aber insbesondere auch Migrantinnen wie mich. Ihr Zuhören ist von transnationalen Migrantenbewegungen und Vertreibung geprägt. Anstatt zu versuchen, eine spezifische Reaktion auf den Ort zu schaffen, möchte ich, dass Sie dem Ort zuhören und sehen, was passiert, wenn Sie aufnehmen. Was bringen die verschiedenen Künstlerinnen durch ihr eigenes Hören und ihre eigene Aufnahmepraxis in den Raum ein? Eine der wenigen Regeln, die ich dafür aufgestellt habe, ist, dass sie sich alle mit den Nürnberger Orten selbst auseinandersetzen müssen und der Stadt nichts von außen aufzwingen. Zweitens, dass sie nur in Gegenwart der Orte und im Gespräch miteinander produzieren. Und es gibt immer eine dritte Regel, nämlich, dass sie versuchen sollen, sich das Hören ohne ideologische Rahmung vorzustellen. Das ist eine echte Herausforderung, wenn man in Nürnberg ist. Aber die Wahrheit ist, dass so viele dieser Orte des historischen Traumas mit narrativen und ideologischen Interpretationen und staatlich finanzierten Gedenkpraktiken überschrieben sind. Was wäre, wenn wir versuchen würden, durch all das hindurch und darüber hinaus zu hören? Was würden wir finden? Denn ich bin mehr am Zuhören als am Hören interessiert. Hören ist eine Art Haltung gegenüber dem Universum und der Geschichte.
What happens when people come into a space, people with certain histories and stuff, that they bring this, that this liveliness of the space comes, yeah, steps to the fore.
And, you know, you're absolutely right when you talk about what do people and their physical presence do to a space.
Wissen Sie, Sie haben absolut recht, wenn Sie darüber sprechen, was Menschen und ihre physische Präsenz mit einem Raum machen. Aber hier geht es wirklich darum, was passiert, wenn man Räumen mit Technologie zuhört. Das Schöne an Field Recordings ist, dass man süchtig nach ihnen wird. In dem Moment, in dem man anfängt, über Kopfhörer mit einem wirklich guten Mikrofon zu hören, ich bin mir sicher, dass Ihre Tontechnikerin das nachvollziehen kann, wird man von all den Dingen, die man hört und die man nicht gehört hat, weggeblasen. Wenn man etwas aufnimmt, und sei es noch so klein, und es abspielt, hört man seine Vorurteile. Man hört die Dinge, die man herausgefiltert hat. Man hört die Dinge, die man sich selbst nicht zu hören erlaubt. Der Raum hat also durchaus Charakter. Er hat Material und Textur. Und wirklich gute Mikrofone können auch die Dichte des Raums erfassen. Aber es gibt so viele Dinge, die wir einfach absolut nicht hören. Nicht, weil wir schreckliche Menschen sind, sondern weil wir menschlich sind. Meistens heißt Zuhören eigentlich etwas zum Schweigen zu bringen.
Most listening is silencing.
For me, this Reichsparteitagsgelände is also an interesting, very weird space because he was built for loudspeakers.
Yes.
This is one of the first, I think, huge areas of the world only made for loudspeaker communication.
Technological innovation was central to this.
Earlier you talked about that thinking about technology and also about artificial intelligence, you also have to think about race and this just intervenes. And now I want to ask you, try to ask the question from a different angle, because fantasies of technological progress, they have always been a tool to criticize or maybe even deconstruct cultural or political mechanisms of inequality, of oppression. So, for example, Afrofuturism, it challenges narratives of white of a white future, and by that it's not just a specific genre of science fiction, it's really an active tool of revolt. And I was wondering, in that regard, whether being very skeptical towards technological progress and maybe also AI, does that stem from a privileged position?
I would say the opposite. I mean, what's a privileged position is this absolute belief.
Ganz genau. Die technologische Innovation war dabei von zentraler Bedeutung.
Very white and very male.
Technology will save us.
That technology will save us, and that's the military, right? That's the government, right? So Garcia talks about counter-sonics.
Ich würde das Gegenteil sagen. Die privilegierte Position ist dieser absolute Glaube daran, dass die Technik alles beherrschen und in Ordnung bringen wird. Das ist sehr stereotyp weiß und sehr männlich.
5-10 years ago, the idea that there are multiple futures wasn't really a conventional way of thinking about things outside of the science fiction.
Technik wird uns retten. Sowas sagt das Militär, die Regierung. Garcia sprach vorhin von Countersonics. Afrofuturismus ist eine von vielen alternativen Zukünften. Heute ist das Sprechen über alternative Zukünfte zu einem Klischee geworden. Aber vor 5-10 Jahren war es außerhalb der Science-Fiction-Gemeinschaft total unüblich, darüber nachzudenken. Afrofuturismus existiert, um den dominanten Technozentrismus herauszufordern, der die technologische Produktion antreibt. Trotz meiner Arbeit über KI möchte ich die Menschen immer wieder daran erinnern, dass mich die Erzählungen über KI zwar faszinieren, aber ich nicht weiß, ob sie wahr sind. Zum Beispiel, dass Maschinen ein Gefühl entwickeln werden. Es wird uns suggeriert, dass die Technik einen gewissen Weg einschlagen wird. Die KI wird dies tun, Maschinen werden das tun. Und so wird uns eine bestimmte philosophische und politische Erzählung über die technologische Entwicklung vorgesetzt. Aber es gibt keine wirkliche Garantie, dass diese Dinge passieren werden. So funktioniert das Machtsystem. Es überzeugt uns, dass seine Zukunft die einzig richtige Zukunft ist. Und deshalb sind Afrofuturismus und andere Arten von Futurismus, queerer Futurismus und so weiter, für mich im Moment so faszinierend. Sie bieten nicht nur eine andere Vorstellung von der Zukunft, sondern auch eine Neugestaltung der Gegenwart. Und genau darum geht es. Wer Science Fiction ernsthaft liest, weiß, dass es nicht um die Zukunft geht, sondern darum, die Zukunft als einen Weg zu nutzen, sich zur Gegenwart zu äußern.
Which is what it's all about, you know. If you read science fiction, you know, seriously, you'll know that it's not about the future. It uses the future as a way to comment on the present.
Louis Chuday Sokki, Professor an der Boston University, und Gassia Usunyan, Professorin an der University of Oxford. In unserem vierten Sound Talk zur Ausstellung Spatial Chitter im Münchner Lehmbachhaus 2022. Sie finden alle vier Sound Talks zu Spatial Chitter zum Download oder auch zum Archivieren auf unserer Homepage Hörspiel und Medienkunst unter br.de oder auch unter hörspielpool.de. Zur Ausstellung Spatial Chitter ist ein Katalog erschienen, unter anderem mit einem Text von Louis Chuday Sokki. Sound Talks, unsere aktuelle Reihe zum Diskurs über Medien, Kunst und Wissenschaft.